NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Die Themen in dieser halben Stunde. Heute vor 3 Jahren hatte Bundeskanzlerin Merkel versprochen, wir schaffen das. Eigentlich nur eine Übersetzung des Yes, we can von Barack Obama. Es ging um die Flüchtlingspolitik und um die Integration der Geflüchteten. Wie gesagt, das war vor 3 Jahren. Seitdem ist viel passiert, aber die Debatte, ob wir das jetzt geschafft haben oder nicht, die geht immer noch weiter. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Außerdem berichten wir über den Vorstoß von EU-Kommissionspräsident Juncker, der die Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst abschaffen möchte. Der amerikanische Präsident Trump hält nichts von einem Ende der Zölle auf Autos und ein ehemaliger Pegida-Anhänger muss wegen eines Bombenanschlages auf eine Moschee in Dresden für knapp 10 Jahre ins Gefängnis. Und natürlich alles über die letzten Wechsel auf dem Transfermarkt der Bundesliga. Beginnen wollen wir diese Sendung, wie fast jeden Tag in dieser Woche, mit einem Bericht über die Lage in Chemnitz. Dort wurde heute bekannt, dass einer der beiden Tatverdächtigen schon vor 2 Jahren hätte abgeschoben werden können. Am Morgen war Bundesfamilienministerin Giffey nach Chemnitz gekommen, als erstes Mitglied der Bundesregierung nach den rechtsextremen Demonstrationen am vergangenen Sonntag. Ine Dippmann berichtet.
Schon früh am Morgen besuchte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey den Gedenkort für Daniel H. in Chemnitz und legte einen Strauß weiße Rosen nieder. Nehmt ihnen die Messer, sonst nehmen wir euch die Ämter, steht auf einem Pappschild inmitten von Blumen und Kerzen. Franziska Giffey sagt später:
Manche sagen, Chemnitz ist vielleicht für Deutschland wie das, was die Rüdli-Schule für Neukölln war. Das mag sein. Aber dann ist es jetzt nötig, den Rüdli-Schwur zu schwören und gemeinsam zu sagen, wir handeln. Wir gehen hin, wir hören zu, wir verurteilen niemanden, sondern wir akzeptieren, wenn Menschen zutiefst getroffen sind. Wir sprechen mit ihnen und wir erkennen an, dass Menschen sich Sicherheit wünschen.
Dafür müsse die Polizei gestärkt werden, aber auch politische Bildung und Präventionsarbeit. Welche Erfahrungen und Bedürfnisse die Stadt hier hat, besprach Giffey mit Vertretern der Zivilgesellschaft, mit Theaterleuten, Gewerkschaftern und Streetworkern.
Es geht auch darum, dass die Bundesregierung ganz klar sagt, wir lassen euch hier nicht alleine. Wir sind da und wir unterstützen euch.
Konkret wolle sie sich dafür einsetzen, so Giffey, dass der Bund Demokratieprojekte in Chemnitz finanziell besser ausstatte. Jetzt sei aber noch nicht die Zeit, um über konkrete Summen zu sprechen. Bei den zivilgesellschaftlichen Akteuren seien diese Signale sehr positiv aufgenommen worden, sagt Ralf Rohn vom DGB Südwestsachsen.
Weil das ging auch ganz konkret darum, was die seit Jahren tun und was die weiter tun werden. Für Demokratie, für Zivilgesellschaft.
Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig dankte nach ihrem Gespräch mit der Bundesfamilienministerin für die Aufmerksamkeit, die die Bundesregierung Chemnitz nun widme. Schließlich kämen Bundespolitiker außerhalb von Wahlkämpfen eher selten nach Chemnitz. Das spürten die Bürger. Und dann war ihr noch wichtig, eine Botschaft aus dem Bürgergespräch gestern weiterzugeben.
Dass viele, die wir nicht gesehen haben in den Bildern, vor allen Dingen vom Montag, die da mitgelaufen sind in den Demonstrationszug, ganz bewusst und sehr selbstbewusst formuliert haben, dass sie keine Rechten sind, sondern dass sie besorgt, was passiert ist, dass sie Anteil nehmen und dass sie auf alle Fälle nicht in die rechte Ecke gerückt werden wollen.
Die Menschen mit ihren Sorgen ernst zu nehmen, das sei nun die gemeinsame Aufgabe, so Oberbürgermeisterin Ludwig. Aus der schwierigen Situation, in der die Stadt sich befinde, könnte etwas Gutes werden, so ihre Hoffnung.
Kommen wir nun, wie angekündigt, zur Integration der Geflüchteten und zu der Frage, ob wir da schon etwas geschafft haben oder nicht. 3 Jahre nach dem Versprechen der Kanzlerin. Wenn die ersten handfesten Probleme gelöst sind, dann kommt unweigerlich die Frage auf, wer bezahlt das Ganze? Der Bund oder die Länder? Bis heute wollte man sich eigentlich einig sein, aber eine Lösung zeichnet sich bislang nicht ab. Nun ist die Bundesregierung angeblich bereit, den Ländern im kommenden Jahr zusätzlich einmal einen Betrag von 435 Millionen Euro zu überweisen für die Betreuung der Flüchtlingskinder. Aber bislang ist das nicht mehr als ein Gerücht. Matthias Reiche berichtet.
Das Thema stehe auf der Tagesordnung, heißt es aus dem Bundesfinanzministerium. Noch genauer möchte Ministeriumssprecher Daniel Fehling aber nicht werden. Mit den im Raum stehenden 435 Millionen Euro für das kommende Jahr sind die Länder jedenfalls nicht zufrieden. Sie fordern von 2019 bis 2021 3 Milliarden Euro Extrazuschüsse. der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haselhoff, im Handelsblatt.
Da die Rahmenbedingungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik der Bund setzt, ist es nur konsequent, dass er die in den Bundesländern entstehenden Kosten, zum Beispiel für eine sinnvolle Integration und Betreuung, maßgeblich mitträgt.
In der Bundesregierung glauben dagegen nicht wenige, dass die Länder die Flüchtlingskrise nur als Vorwand nutzen, um sich dauerhaft neue Finanzquellen beim Bund zu erschließen. Außerdem wird kritisiert, dass Länder und Kommunen nicht nachvollziehbar darstellten, wofür sie die Bundeszuschüsse ausgeben. Ein unberechtigter Vorwurf, sagt Kai Ruge. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages.
Natürlich ist es in jeder Beziehung nachvollziehbar. Die Aufgaben und Ausgaben fallen zwar in vielen Bereichen an. Erzieherinnen in Kitas, Lehrer bei der Polizei, Sozialarbeiter, die Kosten für die Unterbringung. Aber das alles lässt sich natürlich auch summieren. Insofern sind die Kosten transparent darstellbar für jeden Landkreis, für jede Gemeinde.
Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass im Rahmen der Flüchtlingspolitik 8 Milliarden Euro in den kommenden 3 Jahren auf Länder und Kommunen verteilt werden. Das ist ein wichtiger Schritt, sagt Kai Ruge, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages.
Dennoch ist eben mit sinkenden Flüchtlingszahlen die Integrationsaufgabe nicht erledigt. Insofern reichen die 8 Milliarden auch aus kommunaler Sicht nicht.
Vor diesem Hintergrund versuchen die Bundesländer jetzt eine Art Nachverhandlung des Koalitionsvertrages. Ob dies funktionieren wird, ist offen, zumal die Rechnung nicht immer schlüssig ist. So klagen Länder und Kommunen, dass der Bundesfinanzminister ihnen ab 2019 870 Millionen Euro Integrationsmittel streiche. Dabei handelt es sich allerdings um das vom Bund bisher gezahlte und nun per Verfassungsgericht gestoppte Betreuungsgeld.
Also es geht mal wieder ums Geld. Aber was sagt das jetzt aus über die Frage, ob wir das geschafft haben oder nicht? Lag die Kanzlerin vor 3 Jahren richtig mit ihrer zur Schau getragenen Zuversicht? Horst Kleuser kommentiert.
Wir schaffen das. Ein harmloser Satz, kurz, knapp, schnell zu verstehen. Das Gegenteil von wir schaffen das nicht. Man stelle sich vor, ein wichtiger Politiker, der vor einer großen Herausforderung steht, sagt das. Wir schaffen das nicht. Entrüstung, höhnisches Lachen, Abwahl bei nächster Gelegenheit. Angela Merkel entschied sich heute vor 3 Jahren für die optimistische, die pragmatische, die bejahende Option. Direkt vorher hatte sie angemerkt, Deutschland sei ein starkes Land und das Motiv müsse sein, wir haben schon so viel geschafft, wir schaffen das. In der Tat hat Deutschland viel geschafft. Den Weg aus der Katastrophe 1945, die schmerzhafte, aber weitgehend gelungene Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit, wofür uns sogar ehemalige Feinde und Opfer aus Israel loben. Einen beispiellosen Aufstieg zu einer der größten Wirtschaftsnationen. Das teure, aber letztlich unbezahlbare Geschenk der Vereinigung zweier deutscher Staaten. Haben wir geschafft. Wir, Deutschland. Diese 3 Worte, wir schaffen das, sind jedes für sich wertvoll. Wir, das ist unser Land, die Menschen, die Städte, die Unternehmen, die Kirchen, die Sportvereine. Schaffen, das heißt bewältigen, mit etwas fertig werden, eine Herausforderung annehmen, eine Aufgabe stemmen. Das, ja, das war unsere Hilfe für andere Menschen, Flüchtlinge, Asylbewerber. Sie stammen aus Irak und Afghanistan, aus Syrien und Somalia. Etliche waren vergewaltigt, vertrieben, ausgebombt, beraubt, heimatlos. Angela Merkel, die Frau, ist einem Pfarrershaushalt groß geworden in einer Diktatur, die sich um den Einzelnen einen Dreck scherte, sagt, wir schaffen das. Und? Allen rechten Grölern, Pöblern und Demagogen zum Trotz, wir haben das geschafft. Na genauer, wir sind noch dabei, es zu schaffen. Die Arbeitslosenquote der Menschen aus Kriegs- und Katastrophengebieten sinkt drastisch. Sie machen eine Lehre, finden Arbeit, zahlen Steuern. Erhalten so auch ihre Würde zurück. Das ist der eine Teil von wir schaffen das. Der andere Teil ist die Genugtuung, die wir fühlen dürfen. Vom Ausgestoßenen der Weltgemeinschaft ist Deutschland zu einem Vorbild geworden. Menschlich, sozial, wirtschaftlich stark. Ein Rechtsstaat. Ein solcher kann und wird das schaffen. Zu sagen, wir schaffen das nicht, wäre das Eingeständnis von Schwäche und Angst gewesen. Da ist mir der schwer geprüfte Optimismus von Angela Merkel allerdings 1000-mal lieber.
Horst Kleuser kommentierte. Wer eine Umfrage macht, der muss das Ergebnis auch ernst nehmen. Diese Regel gilt auch für die EU-Kommission. Die hatte eine Umfrage in Auftrag gegeben, was denn die EU-Bürger von der regelmäßigen Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und wieder zurückhalten. Das Ergebnis war klar. Die meisten würden die Zeitumstellung am liebsten abschaffen. Jetzt will Kommissionspräsident Juncker liefern. Karin Bentsch berichtet.
Mit der Zeitumstellung ist es wie mit den Gartenstühlen. Jedes Jahr im Frühling werden sie nach draußen gebracht. Die Uhr wird also eine Stunde vorgestellt. Im Herbst werden die Stühle dann wieder reingeholt. Die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt. Wenn es nach Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geht, muss sich in Zukunft niemand mehr diesen Vergleich merken. Denn Juncker will die Zeitumstellung in Europa abschaffen. Im ZDF sagte er,
diese Debatte über Sommerzeit, Winterzeit gibt es ja schon seit vielen Jahren. Viele Bürger sind an dieser Debatte beteiligt. Wir haben eine öffentliche Umfrage gemacht. Millionen haben geantwortet und sind der Auffassung, dass es so sein sollte, dass die Sommerzeit in Zukunft für alle Zeit gilt, so wird das auch kommen.
Bei der Online-Umfrage hatten rund 4,6 Millionen EU-Bürger mitgemacht. Die allermeisten kamen aus Deutschland. Die große Mehrheit sprach sich dafür aus, dass die Zeitumstellung in der EU abgeschafft werden soll. Obwohl die Teilnehmer nicht einmal 1% aller EU-Bürger repräsentieren, hat die Kommission das Ergebnis der Online-Umfrage als ausschlaggebend bewertet. Wenn man die Bürger fragt, dann muss man auch das tun, was die Bürger zum Ausdruck bringen, meint Juncker.
Das macht ja keinen Sinn, Menschen zu fragen, was sie denken. Und wenn sie gedacht haben, dass man dann so tut, als ob die nichts zu Protokoll gegeben hätten. Die Menschen wollen das, wir machen das.
Doch allein entscheiden kann Kommissionspräsident Juncker die Abschaffung der Zeitumstellung nicht. Seine Behörde wird einen entsprechenden Gesetzesvorschlag machen. Über diesen Vorschlag müssen dann die Regierungen in den europäischen Hauptstädten und die Abgeordneten des Europaparlaments entscheiden. Im Parlament ist eine Mehrheit für die Abschaffung. Die Zeitumstellung nutzt weder Mensch noch Natur, nervt viele und gehört deshalb schnellstmöglich weg, meint Michael Kramer, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Ich bin begeistert, dass die Kommission auf den Wunsch vieler Bürger reagiert, sagt der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir im Europäischen Parlament den Vorschlag noch vor der Europawahl in 2019 annehmen. Dann kann die Zeitumstellung 2020 endgültig abgeschafft werden.
Fraglich ist, wie sich die europäischen Hauptstädte positionieren. Bei der Abstimmung würde eine Mehrheit reichen. Mindestens 16 EU-Länder, die 65% der EU-Bürger repräsentieren, müssten dafür stimmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bereits entschieden. Sie ist für die Abschaffung der Zeitumstellung in der EU. Zum Abschluss ihrer Westafrika-Reise sagte Merkel in Nigeria:
Ich freue mich, wenn die Kommission dieses Votum ernst nimmt. Ich persönlich hätte jedenfalls dafür eine sehr hohe Priorität.
Die Sommerzeit war EU-weit eingeführt worden, um das Tageslicht besser zu nutzen und so Energie zu sparen. Sollten die EU-Länder und das Europaparlament am Ende für die Abschaffung stimmen, könnte dennoch jedes einzelne Mitgliedsland selbst entscheiden, nach welcher Zeit es dauerhaft leben möchte. Das könnte allerdings zu einem Flickenteppich in Europa führen.
Wer geglaubt hatte, der Handelsstreit zwischen der Trump-Regierung und der Europäischen Union sei erst einmal entschärft, der hat sich geirrt. Die EU-Handelskommissarin Malmström hatte ja vorgeschlagen, dass beide Seiten ganz auf Zölle auf Autos verzichten sollten. Genau das hatte ja der amerikanische Präsident gefordert. Aber das reichte Trump nicht aus. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg verlangte der US-Präsident mehr von der EU. Martin Ganselmeier berichtet.
Selbstbewusst und überzeugt, dass er sich in den diversen Handelskonflikten am Ende durchsetzen werde. So habe Donald Trump auf ihn gewirkt, sagte der Chefredakteur von Bloomberg News, John Micklethwaite, nach seinem Interview im Weißen Haus. Besonders kämpferisch war Trump gegenüber Europa. Er verlangt noch viel mehr von Europa.
He was particularly bellicose, I thought, on Europe. He wanted much more from Europe than that.
Der Vorschlag von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, alle Autozölle abzuschaffen, sei nicht gut genug, betonte Trump. Es geht uns nicht nur um Zölle, sondern auch um andere Handelsbarrieren gegen unsere Autos. Und sie werden immer mehr Autos verkaufen als wir, weil europäische Konsumenten es gewohnt sind, europäische Autos zu kaufen und nicht unsere. Trump empfindet dies seit langem als unfair. Für ihn hat dies weniger etwas mit der Qualität europäischer Produkte zu tun, sondern mit anderen Handelshemmnissen, wie fragwürdigen Standards, die US-Hersteller benachteiligen.
Like with medical equipment, they created new standards.
Zum Beispiel bei medizinischen Geräten. Die Europäer haben neue Vorgaben geschaffen, die uns benachteiligen. Ihre Standards sind gar nicht höher, sondern einfach anders, sodass unsere Unternehmen ihre medizinischen Geräte in Europa nicht verkaufen können, wie die von Philips.
The big medical equipment, like made by Philips and others.
Während Trump sich zuversichtlich zeigte, dass das neue Freihandelsabkommen mit Mexiko und Kanada kurz vor dem Durchbruch steht, sieht er in den Handelskonflikten mit China und der EU wenig Fortschritte. Aus Trumps Umfeld erfuhr Bloomberg, dass der US-Präsident entschlossen ist, schon nächste Woche weitere Strafzölle gegen China auf Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar zu verhängen. Auch über die Europäische Union äußerte sich Trump im Interview mit Bloomberg unzufrieden. Die EU ist fast so schlimm wie China, nur kleiner.
Die European Union is almost as bad as China, just smaller.
Trump bekräftigte seine Forderung, die Europäer sollten sich verpflichten, mehr Sojabohnen und Flüssiggas aus den USA zu importieren. Trumps harsche Worte gegenüber der EU kommen zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Denn Ende Juli hatte er sich in Washington mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker darauf geeinigt, weiter zu verhandeln und so lange auf Autozölle zu verzichten. Entsprechend irritiert reagierte Juncker im ZDF.
Wir haben uns, Trump und ich, auf eine Art Waffenstillstand geeinigt, was neu zusätzliche Autozölle anbelangt. Wie das mit Waffenstillständen so ist, sind die manchmal in Gefahr, aber die werden eingehalten.
Sollte der US-Präsident dennoch zusätzliche Autozölle erheben, so Juncker, werde die EU sofort reagieren.
Dann passiert, dass wir das auch tun.
Die AfD bringt sich gerne mal mit wohlkalkulierten Provokationen in die Schlagzeilen. Ob das in diesem Fall auch geplant war, ist allerdings fraglich. Eine Besuchergruppe aus dem Wahlkreis der Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion Alice Weidel soll bei einer Besichtigung der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen die Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlost haben. Im KZ Sachsenhausen waren während des Zweiten Weltkrieges Tausende von Menschen ums Leben gekommen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Thorsten Südow war für uns in der Gedenkstätte.
Neonazis tried to burn down a few of the barracks in the 90s over here.
Alltag in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhausen, etwa 50 Kilometer nördlich von Berlin. Junge Leute aus Großbritannien erfahren von einem Referenten, dass Neonazis Anfang der 90er Jahre KZ-Häftlingsbaracken niederbrennen wollten. Später sehen sich auch Tafeln mit Häftlingsschicksalen und die Verbrennungsöfen in der Station Z an. Im Juli geriet eine ähnliche Gedenkstättenführung für Mitglieder einer AfD-Besuchergruppe aus dem Wahlkreis der Bundestagsfraktions-Co-Vorsitzenden Alice Weidel am Bodensee zu einem Eklat, schildert Gedenkstätten-Stiftungssprecher Horst Severenz.
Einige Teilnehmer dieser Gruppe haben von Anfang an die Führung gestört. Es wurden Aussagen zu Opferzahlen belächelt, hinterfragt, es kamen immer wieder Einwürfe, können Sie das beweisen? Es wurde versucht, die Kollegen in Detaildiskussionen zu verwickeln über technische Abläufe und so weiter. Argumentationsmuster, die man eben von der revisionistischen Literatur kennt, all dies wurde abgerufen. Bis dahin, dass auch indirekt die Existenz von Gaskammern in Zweifel gezogen wurde, was dann auch dazu geführt hat, dass die Kollegen die Führung abgebrochen haben und die Besucher gebeten haben, das Gelände zu verlassen.
Die Mitglieder der Besucherabteilung in Sachsenhausen würden laufend geschult, um zum Beispiel die Dresscodes von Rechtsextremen zu kennen und dann rechtzeitig einzuschreiten, sagt Severenz. Und dass die 5 oder 6 provozierenden Mitglieder der AfD-Besuchergruppe keinen Widerspruch von den anderen aus der Gruppe bekamen.
Die anderen haben sich passiv verhalten und haben auch nicht von ihrer Seite interveniert und gezeigt, dass sie Interesse haben, etwas über diesen Ort zu lernen. Aber natürlich haben wir auf solche Besuchergruppen ein besonderes Augenmerk und werden auch künftig nicht zulassen, dass revisionistische Diskussion hier angezettelt wird, dass die Gedenkstätte für revisionistische Propaganda benutzt wird und werden da konsequent von unserem Hausrecht Gebrauch machen.
Ob Versuche zunehmen, dass Gedenkstättenbesucher die Nazi-Verbrechen bezweifeln oder bestreiten, könne er nicht genau sagen, so Severenz. Warum er Anfang Juli keine Pressemitteilung über die abgebrochene Gedenkstättenführung gemacht habe, erklärt Severenz so.
Das ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich die AfD immer wieder gezielte Provokationen in den Raum stellt und natürlich damit auch eine Medienöffentlichkeit erzielen möchte und davon auch profitieren möchte. Denken Sie an Äußerungen von Herrn Höcke oder von Herrn Gauland, die ich jetzt gar nicht wiederholen möchte. Deswegen haben wir uns entschieden, damit erstmal nicht an die Öffentlichkeit zu gehen.
Aus der Brandenburger Führungsriege der Alternative für Deutschland war zunächst keine Stellungnahme zum Auftreten der Besuchergruppe aus Baden-Württemberg zu erhalten. Seit wenigen Stunden ermittelt die zuständige Polizeidirektion Nord in Neuruppin wegen des Verdachts der Volksverhetzung.
Die beiden Anschläge vor 2 Jahren in Dresden, kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit, hatten damals viele aufgeschreckt. Vor einer Moschee und vor dem Kongresszentrum der Stadt waren kurz nacheinander Sprengsätze explodiert. Die Familie des Imams der Moschee wurde nur durch einen Zufall nicht verletzt. Heute wurde der Täter vom Landgericht Dresden wegen versuchten Mordes zu 9 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Wolfgang Nagel berichtet.
Die Staatsanwaltschaft hatte 1 Jahr Haft mehr gefordert. Dennoch akzeptiert Oberstaatsanwalt Rico Schulz das Urteil.
Das ist natürlich hervorzuheben in diesem Fall, dass wir letztlich immer noch nicht genau wissen, was der Angeklagte tatsächlich mit seinen Taten wollte. Er selber hat es ja immer nur gesagt, er wollte ein Zeichen setzen.
Das Landgericht Dresden sieht es als erwiesen an, dass der 31-jährige Klimaanlagenmonteur für die Anschläge auf die Moschee im Stadtteil Dresden-Cotta und das Kongresszentrum vor knapp 2 Jahren verantwortlich ist. Ausführlich begründete der Vorsitzende Richter Herbert Pröls, warum der Angeklagte wegen versuchten Mordes, versuchter schwerer Brandstiftung und dem Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen verurteilt wurde. Kathi Lang, Vertreterin der Nebenklage.
Die Beweisaufnahme hat ja eindeutig ergeben, dass der Angeklagte 3 Rohrbomben abgelegt hatte, verpackt in einem Sprengstoffgemisch und zusätzlichen Stoffen, das extrem gefährlich war und es eben nur vom Zufall abhängig war, ob hier jemand zu Tode kommt oder nicht. Einer von der Familie hätte in jedem Moment die Tür öffnen können.
Die Anwältin vertritt die betroffene Familie, die sich während des Anschlags im Moscheegebäude aufhielt. Bei der Explosion wurde damals die Eingangstür eingedrückt und in Brand gesetzt. Der Imam, seine Frau und die beiden Kinder leiden bis heute unter den Folgen. Besonders hat Richter Pröhl hervorgehoben, dass der Anschlag ein gut vorbereiteter, gezielter Angriff auf die Moschee und das Kongresszentrum war. Die gefundenen Gegenstände in der Wohnung des Angeklagten legten nahe, dass dem weitere Angriffe folgen sollten. Außerdem sei der Anschlag auf ein religiöses Gebäude ein zutiefst inhumaner Akt, unabhängig davon, ob Menschen gefährdet werden, sagte der Richter.
Auch wenn man sich das Gesamtgebaren des Angeklagten, beispielsweise seine Rede bei Pegida angeschaut hat, die ja hier auch in der Hauptverhandlung angeguckt worden ist, sieht man ganz deutlich, dass er einen ganz starken Hass gegen den Islam, gegen die hier lebenden Muslime hat. Deswegen hat er sich ganz bewusst dieses Ziel ausgesucht.
Die Verteidigung bestreitet zwar nicht, dass Nino K. die beiden Anschläge durchgeführt hat, aber sie sieht in seinen Taten keinen versuchten Mord, sondern vor allem eine politisch motivierte Straftat. Am letzten Verhandlungstag hatte sich K. bei den Opfern entschuldigt und seine Tat bedauert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Der schleswig-holsteinische Umweltminister Habeck gilt als einer der Hoffnungsträger der Grünen. Vor einem halben Jahr wurde er zu einem der beiden Bundesvorsitzenden gewählt. Aber nach den Regeln der Grünen darf ein Bundesvorsitzender nicht gleichzeitig Minister sein. Deshalb musste Habeck jetzt sein Amt in Kiel aufgeben. Heute übernahm sein Nachfolger, der ehemalige Abgeordnete des EU-Parlaments Philipp Albrecht, die Geschäfte. Und die Staffelübergabe fand offenbar in einer relativ gelösten Stimmung statt. Uwe Nieber berichtet.
Habeck raus, Albrecht rein. Wechsel vollzogen. Ein Verwaltungsakt in trauter Runde. Die Atmosphäre locker, der Chef aufgeräumt. Man kennt sich, man duzt sich. Herzlich willkommen im Club, Ministerpräsident Daniel Günther.
Wir freuen uns wahnsinnig auf die Zusammenarbeit. Das wird eine schöne Zeit. Ich kann dir sagen, im Kabinett macht das besonders viel Spaß. Das ist wirklich eine richtig nette, witzige, aber auch extrem kompetente Truppe, in die du da reinkommst. Du hast auch ein ordentliches Haus. Ich wünsche dir wirklich richtig viel Erfolg. Alles Gute dabei.
Den digitalen Wandel soll er richten und seine politischen Kontakte in Brüssel für das Land nutzen. Der Neue im Kieler Kabinett.
Ich werde auf jeden Fall alles dazu beitragen, dass diese Regierung auch so weiter funktionieren kann, wie das bisher funktioniert hat. Und dass das Land tatsächlich auf dem Weg in die Zukunft weitergehen kann, die großen Herausforderungen managen kann. Darauf freue ich mich. Vielen Dank.
Sagt Jan-Philipp Albrecht. Kurz zuvor empfiehlt ihn sein Vorgänger als einen der Garanten für den Fortbestand der Jamaika-Koalition. Aus deren Gründertrio sitzt jetzt keiner mehr an den Schalthebeln der Landespolitik. FDP-Mann Wolfgang Kubicki ist wie Robert Habeck maßgeblich in Berlin aktiv und CDU-Ikone Peter-Harry Carstensen auf dem politischen Altenteil. Eine Zäsur, die Habeck kleinzureden versucht.
Im Grunde ist es falsch, immer auf mich zu zeigen, wenn gesagt wird, Architektur von diesem Regierungsbündnis, sondern die Verantwortung ist längst schon bei anderen und immer bei anderen gewesen. Vor allem Monika hat da den allermaßgeblichsten Teil dafür geleistet und auch in dem Jahr danach ja geleistet.
Monika Heinold, langjährige Weggefährtin in der Landespolitik, Finanzministerin und dienstältestes Regierungsmitglied, wächst jetzt die zentrale Rolle für den Strukturwandel ihres Landesverbandes zu. Das Spitzenpersonal der Grünen sortiert sich neu. Die zweite Reihe wittert Morgenluft. Die mediale Strahlkraft des Regierungsbündnisses ändert sich. Jetzt gibt es nur noch einen Publikumsliebling, Ministerpräsident Günther.
Die Hausbeleuchtung lässt sich per Handy ein- oder ausschalten. Der Saugroboter hört aufs Wort. Vernetzte Hausgeräte sind das Thema auf der jährlichen Elektronikmesse IFA, die heute in Berlin ihre Tore für das Publikum geöffnet hat. Alexander Winkler berichtet.
Zeichnen kann er, der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Ein lustiges Comic-Gesicht mit tropfender Nase malt er mit dem Finger auf einen großen Touchscreen-Bildschirm, der sich auch noch in alle Richtungen drehen lässt. Smarte Technik zum Anfassen auf der IFA, die sich Müller irgendwann auch nicht nur zu Hause vorstellen kann.
Das ist sicherlich auch was für die Schule, weil auch da der Umgang mit Medien, das Lernen, das Verantwortungsbewusste, das gehört zwingend mit dazu. Und die technischen Möglichkeiten dafür zu haben, das ist eben auch die Grundvoraussetzung.
Daheim hat Michael Müller selbst zwar bisher noch kaum smarte Haustechnik, von der IFA erhofft er sich aber jetzt den entscheidenden Impuls.
Es ist ja nicht mehr auf Fernsehen oder HiFi beschränkt oder Haushaltsgeräte. Es geht ja darum, Mobilität der Zukunft, Gesundheitsbegleitung der Zukunft hier auch erlebbar zu machen. Und das geht über die IFA.
Das vernetzte Zuhause ist auch eines der großen Themen, die die überwiegend männlichen IFA-Besucher am meisten interessiert, auch wenn die Technik zum Teil noch immer sehr kritisch beäugt wird.
Heizungssteuerung haben wir, Lichtsteuerung haben wir noch und ansonsten alles mögliche, also auch Steckdosensteuerung.
Dem habe ich mich bisher noch so ein bisschen verweigert, weil ich eigentlich der Überzeugung bin, dass die Sicherheit noch gar nicht so im Fokus haben. Und ich warte noch ein bisschen, bis das so weit ist, dass man dem vertrauen kann.
Das, was mich da noch etwas stört, ist, dass jeder sein eigenes Ding macht.
Die Elektronikbranche selbst schaut auch nicht ganz ohne Sorgen in die Zukunft. Der Brexit, die Handelsstreits der USA, die Lira-Krise in der Türkei sind dabei die größten Unwägbarkeiten. Doch der Chef des IFA-Veranstalters GFU, Hans-Joachim Kamp, ist zumindest für den deutschen Markt weiter zuversichtlich.
Es ist abhängig davon, glaube ich, was der Konsument letztendlich an Geld zur Verfügung hat, um es auszugeben. Und wir haben eine Ausgabenbereitschaft zum Beispiel in Deutschland, die noch nie so hoch war. Und wir haben Innovation und das begeistert den Konsumenten. Und gerade in der High Season, also im Saisongeschäft zu Weihnachten, ist auch bereit, hier mehr Geld auszugeben als sonst übers Jahr.
Wir kommen jetzt zum Sport im Echo des Tages und bei mir im Studio ist mein Kollege Thomas Kux.
Seit einer knappen Stunde geht nichts mehr, denn seit 18 Uhr ist das Tauschen, Verkaufen oder Holen verboten. Das sogenannte Transferfenster im deutschen Fußball ist geschlossen. Und es gab heute noch einmal einige Wechsel. Zwei ragen dabei heraus. Zum einen hat Eintracht Frankfurt Nationaltorwart Kevin Trapp aus Paris zurückgeholt und für ein Jahr ausgeliehen. Und Nuri Sahin hat Dortmund verlassen und spielt ab sofort für den Nordclub Werder Bremen. Was auffällig war in diesem Sommer, die Bundesliga hat in dieser Transferperiode mehr fair als eingekauft. Die Frage an Martin Seidemann, der den Transfermarkt genauestens im Blick hatte: Warum ist das so?
Das hat mehrere Gründe. Es zeigt zum Beispiel, dass die Bundesliga aktuell vielleicht nicht mehr zu den attraktivsten Ligen Europas gehört. Und attraktiv heißt da nicht ausschließlich, aber auch nicht zuletzt finanziell attraktiv. Und die Clubs, die viel Geld ausgeben könnten, haben überwiegend in der Bundesliga geshoppt. Siehe Borussia Dortmund, in Mainz zum Beispiel oder eben in Bremen. Oder sie haben gespart, wie Bayern München. Der Rekordmeister hat es tatsächlich geschafft, keinen einzigen Euro auszugeben. Heißt ja, dass sie in München für einen ganz großen Coup sparen, dann wenn bald Ribéry und Robben in Rente gehen. Insgesamt hat die Bundesliga, wie die deutsche Wirtschaft, wenn man so will, einen Handelsüberschuss erzielt. Auch das zeigt die Bewegung an eher raus aus als rein nach Deutschland.
In die zweite Liga, da steigen heute die ersten beiden Spiele des vierten Spieltags und das sind die Zwischenstände nach einer knappen halben Stunde. Zwischen Aufsteiger Paderborn und Bochum steht es 0:0 und Ingolstadt führt gegen Aue mit 1:0. Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV, das morgen um 13 Uhr stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Das bestätigten beide Fußballclubs und auch die deutsche Fußballliga. Soeben gerade der sächsische Polizeipräsident forderte nämlich, dass dort alle verfügbaren Kräfte bei den angekündigten Demonstrationen in Chemnitz zum Einsatz kommen. In der ersten Liga eröffnen ab 8:30 dann Hannover und Tabellenführer Borussia Dortmund den zweiten Spieltag. Und dann noch ganz kurz zur Formel 1. Auch in der kommenden Saison bleibt Deutschland Station. Die Eigner der Königsklasse und die Betreiber des Hockenheimrings haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der große Preis von Deutschland soll dann im kommenden Jahr am 28. Juli stattfinden.
Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.